Guten Morgen miteinander. Ich bin etwas nervös. Aber das schon seit über 30 Jahren, jeden Sonntag. Spüre ich das so ein bisschen im Magen und habe das Gefühl. Weißt du, weil es ist ein unendlich großes Vorrecht, wenn Menschen sich Zeit nehmen, um dir zuzuhören. Das habe ich nicht verdient. Und es ist so ein unendlich großes Vorrecht, mit anderen Menschen Jesus anzubeten. Amen. Zu hören prophetisch, was Gott zu sagen hat, Einzelnen zuspricht, ist das nicht ein unendlich großes Vorrecht? Amen. Ja. Und ihr seid für uns in Gränichen wirklich Ermutigung. Das heutige Thema ist ja anspornt einander an, einander anspornen. Da kommen einem vielleicht gleich so die Sporen in den Sinn. Wir erleben Markus ein bisschen so, wenn er zu uns nach Gränichen kommt, in den Aargau, das Gränichen, wie erwähnt, beim Möbelfester links, dann kommt Gränichen. Und dann kommt Markus und er gibt uns dann so ein bisschen den Ansporn. Und es ist so etwas von ermutigend, miteinander auf dem Weg zu sein. Und wir brauchen das. Verstehst du? Ich brauche es, dass er mich anspornt. Alles andere wäre der Welt etwas vorgemacht. Und ich bin ein Jahr älter wie du, 58. Und ich, weißt du, ich bin in einem Alter, da muss ich nicht mehr Kirche spielen. Ja, Amen. Ich brauche es, dass er mich anspornt. Und ich sporne wiederum andere an. Und du brauchst es, dass Menschen um dich anspornen. Sei dir bitte mal nicht zu schade oder, oh, da stimmt was nicht mit mir. Du bist okay, vielleicht stimmt das nicht mit mir, aber du bist okay. Wenn du Ansporn brauchst. Und jemand braucht es, dass du ihn anspornst. Sei du ein Anspornner. Sporne Menschen an. Und was geht es heute Morgen? Und ich habe einen Text ausgewählt, der hat viel mit dem auch zu tun, wo ihr als Gemeinde dran seid. Es ist bewegend zu hören, was ihr plant, was euer Herz ist, eure Vision. Das spornt mich so an. Matthias und Sarah waren bei uns, haben gepredigt. Nicht Dominik, sondern Benjamin war bei uns, hat gepredigt. Markus hat uns gedient. Wir erleben Spiez wirklich als anspornende Bruderschaft, Schwesternschaft. Und ich möchte euch einfach von Herzen danken für alle Unterstützung. Und es ist anspornend zu hören, wo ihr so dran seid. Und den Text, den wir heute Morgen lesen, da geht es um Saat und Ernte und Wiedersäen. Da geht es um die Frage des Müdewerdens darin. Es geht um die Aussage, dass eine Ernte, eine Saat in eine Ernte führt, die mit Verderben umschrieben ist und eine Saat, die mit ewigem Leben skizziert wird. Und es geht darum, dass wir Gott nichts vormachen können. Lasst uns den Text lesen. Wir finden ihn im Galaterbrief, im 6. Kapitel. Dort steht, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasset uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Definieren wir vielleicht zu Beginn, was es hier heißt, Gutes zu tun oder eben zu säen. Im 1. Petrus gibt uns die Bibel eine Antwort. Ich staune ja immer, wie kreativ Christen sind. Als Theologe beobachte ich das ein bisschen mit und staune. Oder geht es um Saat und Ernte und dann hat man das wird gesät und das ist Ernte und so. Aber wenn wir da genau mal hinschauen, was Paulus meint und den Kontext, den Erweiterten betrachten, dann finden wir diesen Text hier. Im Lukas-Kapitel, im Lukas-Evangelium, da redet Jesus ebenso von dieser Saat und er sagt, dass die Saat sind Worte, ist Gottes Wort. Lies mal den Text. Als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewiglich bleibt. Es geht heute Morgen um das Säen des lebendigen Wortes, also nicht des toten Buchstabens, nicht des irgendwas, sondern dem lebendigen Wort. Heißt gut, deutsch übersetzt, es geht um dich, der du, lebendig, wie du bist heute Morgen, Gottes Wort weitergibst. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen wie das Gras ist Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Es geht um das verkündigte Wort. Es geht nicht um Predigen als solches. Über die Predigt, da könnten wir Dinge hören und lesen, die auch gut sind. Aber hier geht es um Menschen wie du und ich, die im Alltag Gottes Wort verkünden. Die mehr als nur gute Dinge tun, lieb, nett und wohlmenschlich unterwegs sind. Es geht um Menschen, die Gottes Wort weitergeben. Mit ihrem Wort. Und es ist ja erstaunlich. Der Text beginnt, haben ihn gelesen, mit diesem Vers, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Und da denken wir an die Spötter oder so, die Bauarbeiter, die fluchen wie und spotten da nicht. Aber es geht nicht um die Bauarbeiter, die Fluchenden. Es geht um Christen. Also bei mir jetzt in Gränichen in der Bewegung Plus würden jetzt einige da ein bisschen zurücklehnen und sagen, du, nicht sagen. Aber sie würden denken, du Daniel, also ich verspotte Gott nicht. Ich nicht. Und das Studium dieses Textes hat mich betroffen gemacht. Hat mich sogar in eine Buße hineingeführt, in einen Zerbruch hineingeführt. Da heißt es, das griechische Wort heißt, rümpf nicht die Nase so hochnäsig gegenüber Gott, so. Mach das nicht. Ja, wo machen wir denn das? Gott sagt, tu das nicht. Ich lasse mich da nicht zum Narren halten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und das ist das, was Paulus in diesem Text uns weitergibt und diesen Anfang so setzt mit dem, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Also ich weiß ja nicht, was sät oder pflanzt ihr hier in Spiez? Landwirte, was macht?
Mais.
Also wir im Aargau, Rüebli. Oder wir haben einen Rüebli-Markt in Aarau. Jetzt stell dir bitte mal vor, wobei, stell es dir nicht vor, aber stell dir mal vor, ein Bauer sät den ganzen Tag einen großen Acker mit Rüebli. Und dann geht er zu seinen Rüebli-Kollegen in die Rüebli-Bar, nimmt einen Rüebli-Drink und wer weiß mit den anderen, was jetzt auf dem Feld wohl dann kommt. Ganz ehrlich, da würde man doch denken, hey, was rauchen die im Aargau? Hey, wenn denn der noch irgendwie so an einen einarmigen Banditen geht, gell, um zu sehen, was aus seinem Feld wird nächstes Jahr, da und so. Hup. Und dann staunt er, gut, er hat nicht gewonnen, aber zwei Teile Kirsche, einmal Trauben. Und jetzt ist er so richtig motiviert. Was wird wohl aus meinem Acker? Gesät habe ich Rüben, man weiß ja nie. Dann nimm dir noch einen Drink. Oder nimm dir einen Rubel los, einen Rüebli-Rubel los, und Rubel die Geheimzahl. Und wenn er dann bei seiner Ernte die gleichen Anteile erntet wie auf dem Rubel los, also da waren jetzt zweimal Kartoffeln und einmal. Wenn er das erntet, was er auf dem Rubel los hat, dann wird er Rüebli-Millionär. Also spätestens jetzt denken alle, welche Medis verschreiben die im Aargau? Das gibt's ja nicht. Aber verstehst du, viele Christen sind genau wie dieser Rüebli-Bauer. Sie säen, sie reden das Wort Gottes, sie geben einen Flyer und es ist so gut, wenn man nicht nur verteilt, sondern Worte braucht, um von diesem Jesus zu erzählen. Und weil dann Ablehnung kommt, weil dann nichts passiert, weil dann der nicht kommt, hören sie auf. Aber unser Text sagt etwas anderes, Freunde. Es ist ein Ansporntext. Das hier, Freunde, ist keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Bring den Text, der sagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, der wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Die Bibel spricht von Verlorensein. Sie spricht von Verderben. Sie spricht nie dir und mir die Kompetenz, jemandem zu sagen, er sei verloren oder habe den Weg des Verderbens jetzt eingeschlagen und er sei nicht mehr zu retten. Das haben wir nicht. Aber die Bibel macht klar, es gibt es. Und das muss uns etwas bedeuten. Aber die eigentliche Aussage des Texts ist nicht so sehr das, sondern die Tatsache, dass die Menschen, die auf den Geist und mit dem Geist säen, dass die ewiges Leben ernten. Wie viel hast du investiert in deine Kinder? Wie oft hast du gebetet? Wie oft hast du Bibel gelesen? Hast du von Jesus geredet? Wie oft hast du vielleicht die Gemeinde nicht so positiv erlebt, aber du bist nach Hause gegangen, hast deine Klappe gehalten und positiv geredet, hast vom Reich Gottes gesprochen. Der Pastor hat dich vielleicht geärgert oder hat dich nicht beachtet. Oder das in Spiezi ist das ja alles anders, aber ich rede einfach von uns, oder? Hey, also, wird das aufgenommen, gell? Aber ich sage euch etwas, müsst ihr nicht weiter sagen, so. Kann unter uns bleiben. Aber ich erlebe das so im Gemeindebau. Hey, da gibt es so viele, die besser wissen wie ich, wie man Gemeinde baut. Grundsätzlich wäre ich dankbar. Bloß, wenn das alle dann so in die verschiedensten Richtungen ziehen, dann wird es schwierig. Und wie gesegnet, wenn man sich entscheidet, ich will säen, ich will für diese Gemeinde säen. Ich werde nicht einfach jeden Müll raustragen. Ich sähe im Geist und auf den Geist und es wird ewiges Leben daraus entstehen für Menschen, für die Gemeinde, Gottes Herrlichkeit. Sein Leben kommt. Und wenn du aufhörst, weil du kein Resultat siehst, dann machst du, ich will dir nicht zu nahe treten, aber dann machst du nichts anderes, wie deine Nase Gott emporhalten. Funktioniert ja gleich nicht. Und wenn ich dich anspornen kann, dass dort, wo du diese innere Haltung zutiefst trägst, dass du mit niemandem mehr redest über Jesus, wenn ich dich anspornen kann, dass du da einen Moment einfach innekehrst, du Buße tust und dich neu motivieren und anspornen lässt. Und du sagst, hey, es ist mir sowas von egal, ob ich die Ernte sehe. Ich werde säen. Und ich werde nicht aufhören zu säen. Schau mal den nächsten Text an, der uns warnt. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Und bei gutem Tun meinen wir nicht irgendetwas Gutes. Es ist super, wenn du einer alten Frau über die Straße hilfst. Aber es ist super, wenn du ihr, wenn du dort heil angekommen bist, noch von Jesus erzählst. Es ist super, wenn du Sozialarbeit machst, Krankenhilfe, es ist alles super. Aber es ist superer, wenn aus deinem Mund das Evangelium in irgendeiner Form kommt. Nicht durch Schweigen, sondern durch Reden. Es braucht deine Zunge, sorry, es braucht dein Wort. Durch das Wort hat Gott gesetzt, es soll verkündet werden. Red von diesem Jesus, der dich liebt, der den Menschen liebt. Red von dieser Hoffnung. Als Firmenseelsorger, ich bin angestellt, 40% in einem Alterszentrum mit 200 Mitarbeitenden und ich bin für diese Mitarbeitenden das Gegenüber, wenn sie Lasten tragen. Du hast uns das erzählt, von diesem Mann auf dem Berg, dann im Restaurant. Ich erlebe das jede Woche. Und dann kommt zu dieser tricky Moment, wo du so altklug zuhören kannst, die Probleme der Menschen, nicht so. Kommt jemand, hat eine tiefe Leidensnot und erzählt dir das und du bist da so, ja, man ist ja, als Therapeut ist man immer so, oder? Haben wir von Freud gelernt. Alle Bilder von Freud siehst du immer so. Weißt du warum? Seine Kinnhaken waren ausgeklinkt. Und damit die Leute, die bei ihm in der Beratung waren, nicht immer seinen offenen Kinn sehen mussten, hat er eine Frisur gemacht. Das machen die gescheiten Therapeuten jetzt auch, weißt du. Und dann kann man so mit menschlicher Machbarkeit einem anderen Menschen zuhören, ist auch gut. Hat was Gutes, jemandem zuzuhören. Aber dann irgendwo kommt zu diesem Punkt, wo du dich entscheiden darfst, kannst und sollst, von ihm zu erzählen, von Jesus, von diesem Namen über alle Namen, von diesem Jesus, der die Kraft hat, ein Leben zu verändern, der die Kraft hat, neue Hoffnung zu geben. Hey, ich weiß, wie es geht, wenn man jedes Jahr gewinnen, festigen, trainieren, senden, gewinnen. Und irgendwo kann man müde werden. Irgendwo trifft dieser müde Text, der da sagt, bring ihn noch einmal bitte. Man kann müde werden. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Also einmal säen und dann warten, bis die Saat kommt. Der Text meint, Paulus meint, hey, bleib dran. Du siehst doch keine Ernte. Aber säe weiter, erzähl weiter, investiere dich weiter. Weißt du warum? Weil Gott sich nicht spotten lässt und deine Saat aufgeht. Wir gehen einen letzten Schritt weiter. Im nächsten Text heißt es, solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Wir haben definiert, was das bedeutet. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Es geht um die Gemeinschaft der Familie Gottes. Es geht darum, dass man dort drin einander helfen soll, anspornen soll. Wie motiviert bist du gerade? Vielleicht Weihnachten hinter dir, bei uns auch eine hektische Zeit. Jetzt hörst du all diese Anforderungen, die da kommen in diesem Prozess des Gewinnens. Danke, Markus, hast du gesagt, hey, entspannt euch. Hört auf Gottes Geist. Weil wenn Säen eine Last ist, die dir keine Freude macht, wenn Säen nur dazu dient, dass du mit einer großen Ernte irgendwie... Nein, lasst uns säen. Lasst uns im Geist säen und auf den Geist säen, ist, was der Text meint. Dort, wo du diese Möglichkeiten hast und die wird dir Gott geben. Und da spielt es keine Rolle mehr, ob du graue Haare hast, 80 und drüber bist oder gerade mal 8 oder 18, es spielt einfach keine Rolle. Diese Momente, wo du weißt, jetzt könnte ich von Jesus erzählen. Diese Momente sind Momente des Säens. Und es geht darum, Freunde, dass diese Welt, dass die Menschen da draußen diesen Samen des Evangeliums hören. Und das geht noch durch dich und mich. Und Gott hat eine Verheißung. Es wird aufgehen. Es wird ewiges Leben daraus entstehen. Lass dich nicht täuschen. Da lässt sich Gott nicht spotten. Die Saat wird aufgehen. Und ich bin angespannt mit Markus, dass viele, viele Menschen im nächsten Jahr das erleben. Weißt du warum? Weil wir Sähende sind und weil Gott sich nicht spotten lässt und weil er die Ernte schenkt. Er wird. Und es macht den Unterschied. Du hast von unseren Leuten erzählt, Markus. Wir haben ein Ehepaar, gerade jetzt deren pensioniert, Unternehmer. Und ein Leben lang ohne Gott gelebt. Ein Leben lang ohne diese Beziehung mit Gott. Und in den letzten Wochen, da hat er Jesus gefunden. In den letzten Wochen hat er Brüder und Schwestern gefunden. Und er sagt, hey, ich kann mir das kaum in Worte kleiden, was in meinem Leben abgeht. Ob ich nachts einschlafe, so irritiert und hoffnungslos, oder ob ich mich tief in diese Hoffnung hineinlegen darf, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein König, Jesus hat mir vergeben, und schon schläft's. Es macht den Unterschied für diese 21-jährige Frau. Sie hat die Schule nicht beendet, mit 14 aus der Schule geflogen. Psychologische Dienste und. So zwischen, das ist halt ein faules Ding, konnte nichts diagnostizieren und ja, es gibt's halt. Die Geschichte ist, dass in ihrer Familie, in ihrem Leben sie Dinge erlebt hat, die traumatisch waren. Sie versucht eine Lehre zu machen, 2 Wochen durchgehalten, hat sich einbeschlossen in ihrem Zimmer. Nichts, 1 Monat, 2 Monate, Jahre. Und mit 21 erlebt diese Frau Jesus Christus. Jetzt ist sie 23 und hat mir geschrieben. Sie hat gesagt, du, ich habe die Fahrprüfung geschafft. Die hatte eine Sozialphobie, die konnte nie aus dem Haus. Dürft sie gerne einladen. Das ist eine wahre Geschichte, unglaublich ergreifende Geschichte. Was vorher nicht ging, ging. Weil ein neuer, weißt du, da haben wir hineingesät. Aber es ist dann ein Leben im Geist entstanden. Und das überwindet. Das setzt frei. Das öffnet die neuen Perspektiven. Es ist so ein Unterschied, ob wir Sähende sind, die Ernte wird aufgehen, die Saat wird aufgehen und es wird Ernte geschehen, oder ob wir das nur wünschen, hoffen und stille sind. Das ist so ein Unterschied. Und ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr mit eurem Gemeindesein uns ermutigt habt. Ich möchte die Band bitten, dass ihr doch nach vorne kommt. Ich danke dir, Markus, für dein Anspornen. Wir brauchen es. Wir brauchen euch. Und du brauchst jemanden, der mal wieder mit dir redet und sagt, hey, wie gelingt dir das so mit diesem Reden über diesen Jesus? Ja, du. Ja, wo? Also das ist, ich erlebe das so bei uns, ich weiß. Aber da werden Menschen so wortkarg. Ah, was, ich habe eine Frage, wie geht es halt in einer Frau? Dann wird das Thema gewechselt. Gell? Also ich habe das nicht gern, wenn mein Coach kommt und mich fragt, wie machst du das, wie geht es dir darin? Machst du es? Er fragt nie nach Erfolg. Aber er will, dass ich es mache. Wir beten zusammen. Wir haben, als er begonnen hat, haben wir begonnen zu beten. Und wir haben gesagt, okay, Herr, schenk uns Unternehmer, so kleine und KMUs in die Gemeinde. Du glaubst es nicht, das ist nicht ein Jahr her. Heute haben wir 6, als kleine Gemeinde, 40 Leute, 50 Leute, 6 Ehepaare, die alle Unternehmer sind. Gut, ja, viele von denen haben finanziell noch zu, sind, gell? Ist man gefordert als Selbst- und Ständiger? Es geht doch nicht, es geht nicht um das. Es geht darum, dass Gott hört. Und wenn wir im Geist beten, wenn wir im Geiste reden, wenn wir im Geiste säen, wenn das Wort von Christus unseren Mund erfüllt, dann verändert sich die Welt. Vielleicht nicht gleich, vielleicht wirst du es nie mehr sehen. Mir ist das egal. Ich weiß nur eins, Gott lässt sich nicht spotten, die Ernte wird kommen. Lasst uns beten. Vater, wie liebst du uns Menschen nur so sehr? Und Vater, du rufst uns, diese Botschaft, die wir erlebt haben, lebendiges Wort hinauszutragen zu anderen Menschen, irgendwie. Mit unserer Art, unserer Weise, mit unseren Schwächen, mit unseren Stärken. Aber es geht darum, dass Worte gefunden werden für den, wer du bist, was du tust, was du tun willst. Worte, Worte. Neben allen guten Taten, neben allem, was wir auch noch tun, Herr, hast du gesetzt, dass die Worte Samen sind. Und du hast gesagt, du lässt dich nicht verspotten, es wird aufgehen. Es wird ewiges Leben daraus entstehen. Und ich danke dir für diese Gemeinde hier. Ich danke dir, dass eine große Ernte auf sie wartet. Ich danke dir, lieber Vater, dass sie geheiligte Zungen bekommen. Dass sie heute Morgen sagen, ich habe zwar nichts erlebt, 20, 30, 40, 50 Jahre keine Ernte gesehen. Ich habe aufgehört zu reden. Ich glaube da nicht mehr dran. Tun wir Buße, Herr, und sagen, bitte vergib uns, dass wir dir, oh Herr, die Nase gerümpft haben. Und heute Morgen wollen wir eine Entscheidung fällen und sagen, oh Herr, bei der nächsten Gelegenheit, da soll aus meinem Leben Same ausgehen im Geist. Und es wird, weil du Herr aller Herren bist, es wird ewiges Leben daraus entstehen. Eine Atmosphäre des ewigen Lebens, Menschen, die das ewige Leben finden, eine Gemeinde, die in der Kraft des ewigen Lebens unterwegs ist. Ich danke dir so sehr dafür, für Familien, die das ganz neu erleben und staunen, wie das ist, wenn ewiges Leben Platz nimmt in ihrem Haus. Danke, Vater. Danke, Herr Jesus. Wir preisen dich und beten dich an.